Willkommen beim Me Sober Podcast, dein Podcast für ein nüchternes und freies Leben.
Wir, das sind
Vlada
und Katharina, nehmen dich mit auf unseren Weg, sich mit spannenden Menschen rund um das Thema Sobriety auszutauschen.
Und unsere eigenen Erfahrungen zu teilen und fragen dich,
hast du auch Bock auf Leben? In der heutigen Podcast-Folge sprechen wir mit der wunderbaren Mika, die mit ihrem Blog Richtig Nice schon vor einer ganzen Weile rausgegangen ist. Sie berichtet uns über ihren eigenen Weg in die Nüchternheit, warum sie denkt, dass Deutschland eine Sobriety-Bewegung braucht, und wir machen auch einen kleinen Abstecher zum Feminismus. Ein kleiner Disclaimer: Wir hatten ursprünglich geplant, Mika und Mia zusammen zu interviewen. Und deswegen mag vielleicht die ein oder andere Frage, die wir letzte Woche Mia gestellt haben, euch bekannt vorkommen. Wenn ihr euch auch Unterstützung auf eurem eigenen Weg in eure Nüchternheit wünscht, dann schaut gerne auf unserer Webseite misoba.com vorbei. Wir freuen uns sehr, von euch zu hören. Jetzt viel Freude mit der Folge. Was bedeutet für dich Abhängigkeit?
Ich habe irgendwann mal für Abhängigkeit eine Definition gefunden, die mir entspricht. Und das ist, dass ich einen Konflikt in meinem Kopf hatte. Einen Konflikt zwischen ich will mehr trinken und ich will weniger trinken. Und je länger ich versucht habe, irgendwie diesen Konflikt, diese beiden Pole miteinander zu verbinden, desto stärker wurde der eigentlich. Also irgendwann war der Punkt, dass ich dachte, oh, eigentlich will ich immer nur betrunken sein. Wenn man mich lassen würde oder wenn ich dürfte, wenn ich könnte, dann wäre ich einfach immer nur betrunken. Und auf der anderen Seite zu denken, oh Gott, ich muss aufhören, ich kann das nicht mehr, das zerstört mein Leben. Und diese beiden Pole waren gleichzeitig in mir drin und haben enorm viel Zeit und Kraft gefressen. Und im Grunde war letztendlich der einzige Weg, das aufzulösen, war aufzuhören. Und mit dem Aufhören war das dann vorbei, war dieser Aushandlungsprozess, dieses ständige Zerrissensein war dann vorbei. Und ich weiß aber, und insofern, das glaube ich bedeutet dann dieses Abhängigsein für mich, dass sobald ich wieder anfangen würde, wäre dieser Konflikt auch wieder da. Genau, also das ist sozusagen für mich, so habe ich das für mich geframed.
Cool, voll spannend. Und würdest du dich dann heute als unabhängig bezeichnen? Also wenn du quasi die Entscheidung nicht treffen musst, dass du unabhängig bist? Oder wie würdest du dich heute bezeichnen?
Ich glaube, im Normalfall würde ich sagen, dass ich mal abhängig war. Ja, weil ich mich nicht mehr abhängig fühle.
Und war das schon immer so, dass du das Gefühl hattest, dass du diese Entscheidung treffen musst? Also dass du zwischen den zwei Polen hin und her geschwungen bist? Oder gab es mal eine Zeit, in der du in Anführungsstrichen normal trinken konntest? Also wann hast du mitbekommen, dass das ein Problem geworden ist?
Das war ein schleichender Prozess. Ich kann jetzt nicht sagen, es gab diesen einen Moment, da bin ich aufgewacht und dachte, oh mein Gott, ich bin jetzt abhängig oder so. Es war eher so, dass ich schon länger das Gefühl hatte, okay, es ist eigentlich nicht gut, dass ich trinke, auch weil es irgendwie in Bezug auf mentale Gesundheit so, ich habe auch eine Geschichte von Depressionen, da ist es sowieso keine gute Idee, also so Alkohol und Anxiety, Depression, was auch immer, wenn man das zu mischen ist, halt, das würdest du halt so einen Molotow-Cocktail in dein Leben werfen, so. Das war mir schon irgendwie klar, dass ich das nicht sollte. Und habe ja auch immer wieder quasi mit mir gekämpft, es zu lassen. Ich hatte auch immer wieder nüchterne Phasen, die dann damit geendet haben, dass ich dachte, ich hätte das halt unter Kontrolle. Also es ist halt die klassische Trinkergeschichte im Grunde, ne? Also man ist eine Zeit lang nüchtern und dann hat man sich bewiesen, dass es ja auch ohne geht. Und dann fängt man langsam wieder an. Die ersten ein, zwei Wochen geht es vielleicht auch noch, dass es irgendwie bei einem Feierabendbier an drei Tagen die Woche bleibt oder was auch immer, ja, das so für Regelungen das halt gibt. Man ist aber die ganze Zeit dabei, im Kopf zu kontrollieren. Das ist ja auch so ein Zeichen, ne? Sobald man anfängt, sich sozusagen diese Regeln überhaupt zu setzen. Sobald man diese Regeln braucht, hat halt Alkohol einfach schon einen Stellenwert im Leben erreicht, den er eigentlich nicht haben sollte. So. Und insofern, ja, klar, hatte ich lange das Gefühl, ich müsste aufhören. So. Aber ich hatte natürlich kein Alkoholproblem, weil das hieß ja, dass ich ein Alkoholproblem habe. Und das hieß eher, dass ich aufhören müsste. Ja. Ich aufhören wollte ich halt nicht. So. Ja.
Ja, krass, ne? Und an sich ist es ja auch so, erstens mal so, man möchte mit dazugehören und zweitens allein die Vorstellung, für immer aufzuhören, ist einfach nur scheiße.
Ja, wobei sich das halt auch bei mir ein bisschen geändert hat. Jetzt finde ich die Vorstellung, für immer nüchtern zu sein, total schön.
Ja, aber du bist ja jetzt auch nüchtern.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja auch ein Prozess gewesen.
Ja.
Was ich auch gerade ganz spannend fand, als du gemeint hast, du hast da immer mit dir gekämpft. Das hattest du vorhin gesagt, in den Phasen, als du mal nichts getrunken hast und dann wieder getrunken hast, hast du gesagt, du musstest immer mit dir kämpfen. Wie ist das heute? Kämpfst du da noch oder ist es nicht mehr so?
Also wenn ich kämpfe, hat der Kampf eine andere Qualität. Also jetzt gerade auch, je nachdem, wann diese Folge rauskommt, aber gerade beim Aufnehmen befinden wir uns mitten in der Corona-Krise. Und ja, da gibt es schon manchmal Momente, wo ich gekämpft habe, muss ich ehrlich sagen. Aber letztendlich gibt es wie so in meinem Kopf, gibt es wie so eine Tür, die manchmal so ein Spalt auf ist und dann ist es Kämpfen, die wieder zuzukriegen. Aber es ist im Grunde, hinter dieser Tür ist halt ein Raum, in den ich gar nicht erst gehe. So, also ich habe auch gleichzeitig aufgehört mit dem Rauchen und eben auch mit dem Trinken. Und in diesem Raum sind halt sozusagen diese Mechanismen und auch eine Verherrlichung dieser Mechanismen. Und ich halte mich sozusagen davon ab, überhaupt erst diese Tür richtig aufzumachen. So. Mhm. Und das ist halt eine ganz, ganz andere Qualität von Kampf als zu dem Zeitpunkt, als diese Tür noch sperrangelweit offen stand und ich in diesem Raum ja quasi gelebt habe.
So. Mhm. Aber wie machst du das für dich? Was sind so deine Tricks, Tipps?
Ehrlich gesagt, warten.
Das ist aber das Beste.
Ja. Wir kennen ja alle die ganzen Sachen, die super gesund sind, die man auf jeden Fall machen sollte. Ne? Und dann heißt es so, ja, man sollte spazieren gehen, dann soll man seine Gedanken aufschreiben und dann soll man, was weiß ich, sich einen gesunden Tee kochen. Also das mache ich normalerweise nicht. Ich bestelle dann Pizza oder spiele Playstation oder ziehe mir irgendeine dumme Serie rein, bis ich vergessen habe, dass ich trinken wollte. Kann man sich jetzt drüber streiten, wie gesund das ist? Ich arbeite auch dran, so ein bisschen diese Mechanismen, ich sag mal, also dass die sozusagen nicht zu meinem neuen Problem werden. Da habe ich halt auch keinen Bock drauf.
Ja.
Ja, das sind im Grunde die Sachen, dass wenn wirklich irgendwie der Suchtdruck aufflammt, was tatsächlich aber selten vorkommt, muss ich auch sagen, oder immer seltener vorkommt. Das ist sozusagen das Verkriechen und Warten.
Aber voll spannend, weil mit dem Aushalten, wir geben zum Beispiel bei unserem Mentoring ja die Tipps mit, weil es vielen Abhängigen schwerfällt, es auszuhalten oder sich selber auszuhalten. Hast du das geübt? War das intuitiv, dass du dann einfach durchgehst? Oder wie kam das?
Naja, es bleibt einem ja nicht so viel anderes übrig, ne? Also die Optionen sind halt, entweder man hält es aus oder man trinkt. Mhm. Und trinken will ich halt nicht. Also da bin ich total froh, dass ich an diesen Punkt gekommen bin, an dem Trinken auch wirklich einfach keine Option mehr darstellt. Weil ich inzwischen weit genug auseinandergezwirbelt habe, dass der Suchtdruck letztendlich nicht unbedingt die Lust ist, Alkohol zu trinken, sondern ein Gefühl zu beenden. Und ich weiß, aber ich habe es ja super lange versucht. Also ich habe wirklich alles getan, um herauszufinden, ob Alkohol dieses Gefühl nachhaltig auflöst. Und es tut es halt nicht. So. Also diese Erkenntnis, genau, hat halt irgendwie dazu geführt, dass ich es halt auch wirklich einfach nicht mehr will.
Aber spannend, könntest du uns da vielleicht mal in den Prozess mit reinnehmen? Also wann war es so für dich, wo du sagtest, ach, jetzt habe ich es verstanden? Oder was ist da bei dir passiert?
Also bei mir sind da verschiedene Sachen zusammengekommen. Also es ist erstmal im Vorlauf war es ja so, dass ich mir immer wieder letztendlich jeden Tag gedacht habe, okay, ich höre jetzt auf. Und ich wusste, und ich habe dann auch ein bisschen was gelesen oder so. Und dann, ja, man muss wirklich einfach diese feste Entscheidung treffen. Und ich wusste überhaupt nicht mehr, wie das geht. Ich habe so oft diese Entscheidung getroffen und sie immer wieder gebrochen, dass ich überhaupt keine Ahnung mehr hatte, wie soll das denn gehen? Setze ich mich jetzt zu Hause auf mein Sofa und denke, entscheidet ganz fest und kneift die Augen zusammen und sage so, also wie macht man das? Und bei mir kamen dann einfach ein paar äußere Sachen zusammen. Das war ein Urlaub mit meinem Freund, der nicht trinkt. Eine ziemlich heftige Erkältung, ja, die mich im Grunde ans Bett gefesselt hat für ein paar Tage und Zugriff auf viele Hörbücher. Und dann habe ich mir quasi diese gesamte positive Gehirnwäsche reingezogen von Annie Grace, The Naked Mind. Das war das Buch, was mich, glaube ich, was bei mir so ein Tipping Point irgendwie erzeugt hat. Und aber auch Alan Carr, also sowohl Endlich Nichtraucher als auch das Buch zu Alkohol, was er geschrieben hat. Die Mechanismen sind ja gleich letztendlich oder sehr, sehr ähnlich zumindest ja. beim Rauchen und beim Trinken. Gott, was habe ich denn noch alles gelesen oder gehört vielmehr? Die Unexpected Joy of Being Sober, Drink, genau, also halt so die quasi die Klassiker habe ich mir dann reingezogen und habe das irgendwie geschafft, aus dem Urlaub mit nach Hause zu nehmen. Ja, und habe dann meinen Job gekündigt. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das ist jetzt nicht die Empfehlung, die ich allen Leuten geben würde. Ja, wenn du nüchtern sein willst, musst du auf jeden Fall deinen Job kündigen. Also ich sag mal so, es war ein Job, der mich sehr, sehr unglücklich gemacht hat, der auf dem Papier genau das Richtige war, genau das, was ich machen wollte und aber in der Realität mich so furchtbar unglücklich gemacht hat. Und deswegen habe ich da auch länger drin ausgehalten, als ich das hätte vielleicht müssen. Und ich bin dann in die Arbeitslosigkeit. Also weil ich dachte, alles nur nicht das. Und letztendlich war sozusagen diese Dreifaltigkeit der Scheiße, Rauchen, Trinken, Job, die habe ich halt irgendwie rausgekickt.
Ich habe gekickt.
Ja.
Sehr schön formuliert.
Und ja, ich bin mir sicher, wenn ich in dem Job geblieben wäre, glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass ich nüchtern geblieben wäre.
Ja. Weißt du das, als du gesagt hast, dass du deinen Job gekündigt hattest, musste ich an die Worte denken, die mir Ruby Warrington letzten Sommer gesagt hat, als sie ihr gesagt hat, ja, ich will meinen Job kündigen. Und sonst sie meinte, ich gratuliere jedem dazu, der seinen Job kündigt und etwas anderes machen.
Okay.
Weil bei ihr fing, glaube ich, ihre Sobriety auch so an, dass sie endlich okay. für sich eingestanden ist. Genau. Und bei deiner Auflistung hast du sicherlich the one and only Holly Whitaker vergessen.
Naja, da war ihr Buch noch nicht draußen, als ich aufgehört habe. Ich habe aber Quit Like a Woman, habe ich gelesen und sehr gefeiert. Ja.
Ja. In dem ganzen Prozess, welche Einstellung zu dir selbst musstest du denn ändern, um nüchtern zu bleiben oder überhaupt die Entscheidung zu treffen?
Ich glaube, schwierige Frage. Ich glaube, eine Sache, die in dem Prozess auf jeden Fall passiert ist und passieren musste, war wieder Vertrauen in mich und meine Entscheidungen zu finden. Das ist ja völlig klar, dass das passiert, wenn du jeden Tag eine Entscheidung triffst und sie jeden Tag wieder brichst. Und es ist jeden Tag dieselbe fucking Entscheidung. Mhm. Und jeden Tag unterwanderst du dich selbst. Dann zieht dir das einfach enorm, das Selbstvertrauen, um Probleme zu lösen, um für dich einzustehen, um dein Leben vielleicht zu ändern, in eine Richtung zu lenken, was auch immer. Und ich glaube, dass mit dieser Entscheidung, die ich dann letztendlich, und ich weiß nicht mal mehr genau wie, die dann irgendwie halt da war, ich glaube, dass die der Startpunkt war, um viele andere Dinge anzugehen. Und auch genau zum Beispiel, also da kommt ja jetzt zum Beispiel die Sache mit dem Job dann auch mit rein. Also wie will ich eigentlich arbeiten? Ich wollte eigentlich nie eine 40-Stunden-Stelle haben, weil ich immer auch nebenbei freigearbeitet habe und das auch brauchte, so oder brauche, so als Outlet einfach. Und mich zu engagieren auch, den Raum dafür zu haben. Und dann war ich plötzlich in so einer 40-Stunden-Stelle, weil ja auf dem Papier war es ja genau das Richtige. So, und abzugleichen, okay, was ist denn eigentlich das Richtige? Nicht nur auf dem Papier. Ich habe übrigens einen neuen Job ab Mai.
Okay. Und schön.
Freue ich mich sehr drauf. Und es sind nur 26 Stunden. Und das ist genau das, was ich gerade irgendwie brauche. Und genau, also das war sozusagen auch diese, oder ich bin da immer noch in dem Prozess drin, ganz stark einfach rauszufinden, was ich eigentlich will. Mhm. So.
Aber so wie es sich dann eben anhört, war es zum einen ja die Arbeit im Außen, wo du gesagt hast, okay, der Job, der macht mich nicht glücklich, aber natürlich auch ganz stark die Arbeit im Inneren.
Ja, ich glaube, da hat der, also ich habe ja den Blog Richtig Nice, ich habe den gar nicht so lange nach meiner beginnenden Nüchternheit angefangen. Ich glaube, der war ein wichtiger Punkt dafür auch, diese innere Arbeit, dieser inneren Arbeit auch eine Form zu geben. Also weil ich fand irgendwie, okay, es gibt so wenig in Deutschland, es muss hier irgendwie mehr Stimmen geben, wir müssen darüber sprechen. Aber die erste Motivation war nicht altruistisch, war nicht selbstlos, sondern war, ich will mir selber eine Community oder auch Mechanismen bauen, die mich quasi accountable halten. Wie sagt man das auf Deutsch? Ja. Also, dass zum Beispiel, wenn ich überlege, ah, ich könnte ja doch ein Glas Wein trinken, dann denke ich, oh scheiße, ich habe da doch so einen Blog. Ja. aber auch, weil sozusagen dieses redaktionelle Arbeiten und das Schreiben immer auch ein Weg war, mir Welt zu erschließen, also sowohl innere Welt als auch äußere Welt. Und das war sozusagen ein Weg, das auch zu kultivieren und auch weiterzumachen und halt nicht nur für mich selber alleine im stillen Kämmerlein meine Journals zu schreiben, das habe ich auch gemacht, aber vieles davon ist halt sozusagen dann auf dem Blog gelandet.
Hm. Du sagst, dass dein Partner nichts trinkt oder wenig trinkt. Wie ist er damit umgegangen? Oder habt ihr da offen darüber geredet oder wie war das?
Ja, der trinkt gar nicht, der kommt so aus dieser Straight-Edge-Ecke, politisch so aus der Hardcore-Ecke und so. Und der trinkt schon seit super vielen Jahren nichts, seit 16 Jahren oder sowas.
Stelle ich mir aber dann für dich auch anstrengend vor.
Mhm. Als ich noch getrunken habe oder als ich nicht
dann nicht jetzt, nicht jetzt. jetzt super, aber als du noch getrunken hast, stelle ich mir das anstrengend vor. Hm.
Ich bin total dankbar, dass mich das nicht abgeschreckt hat damals. Wir haben uns über das Online-Dating kennengelernt und es gab Gespräche zwischen, also auch so Chatverläufe, die sind total witzig, wenn man sie jetzt liest, zwischen mir und einem Kumpel, mit dem ich immer auch viel getrunken habe, so von dem, oh mein Gott, der trinkt nicht, oh Gott, wie sollen wir uns denn treffen, wie soll das denn gehen, scheiße, müssen wir jetzt ins Museum gehen und so, und aktiv, muss ich jetzt aktiv werden, scheiße, genau, also das hat aber trotzdem funktioniert, weil er halt, so mein Freund, der ist halt irgendwie überhaupt nicht judgy. Und ich habe es ihm gegenüber auch ganz gut verheimlicht. Wir haben halt uns zum Beispiel jetzt im Alltag gar nicht so häufig gesehen, weil ich zum Beispiel von dem Job halt auch so durch war, dass ich oft einfach gesagt habe, boah, nee, ich will alleine sein. Dann halt eher an Wochenenden und dann ist es ja total normal, dass man irgendwie auf Partys was trinkt. Oder dass er zum Teil dachte, ich würde nichts vertragen, weil ich halt vorher schon irgendwie was getrunken hatte. Und mir dann halt danach die Zähne geputzt habe. Keine Ahnung, ob er das dann nie mitbekommen hat oder. Also ich glaube, ich könnte mir halt vorstellen, das ist jetzt so meine persönliche Theorie, die ich vielleicht irgendwann mal mit ihm abgleichen sollte, dass er halt dadurch, dass er einfach so lange schon nichts trinkt oder aber halt natürlich in Kreisen unterwegs ist, in denen unter Umständen auch sehr viel getrunken wird, er vielleicht so Scheuklappen aufgesetzt hat, damit er halt nicht als das Moralapostel dasteht. Und ich weiß noch, es gab irgendwann mal so einen Moment, da habe ich verkatert im Bett, wir waren am Abend vorher auf einer Party und ich habe einfach laut in den Raum gerufen, oh Gott, Alkohol zerstört mein Leben. Und das war natürlich so halb witzig, aber es war eigentlich überhaupt nicht witzig. Und er meinte dann so, ach komm, naja, so schlimm ist es nicht und so, du sitzt ja noch nicht mit der Flasche Wodka morgens da und keine Ahnung. Und das war eher so rumschwierig, dass ich das Gefühl hatte, ich habe ein Problem, ich traue mich aber nicht so richtig, das wirklich explizit zu benennen und meine subtilen Hilferufe werden halt relativiert. So. Aber natürlich auch, weil ich es nicht geschafft habe, in dem Moment sozusagen ganz offen zu sagen, hey, pass auf, ich glaube, ich habe ein Problem, lass uns darüber sprechen. Dann hätten wir natürlich drüber gesprochen, dann wäre er total offen gewesen und er unterstützt mich auch total. Hm. Genau, ja, so.
Es ist ja dann auch so, wenn man das einmal ausspricht, ne, dann ist es ja auch, dann ist es ausgesprochen und das kannst du nicht zurücknehmen. Und bei mir war das dann auch immer so die Angst, fuck, jetzt werde ich kontrolliert und fuck, jetzt muss ich ja was ändern.
Absolut, ja. Wenn man einmal ein ernsthaftes Gespräch darüber geführt hat, dann gibt es kein Zurück.
No way back. Mhm.
Aber kam es dann zu dem Gespräch? Also ich nehme an, irgendwann habt ihr ja dann offen und ehrlich drüber geredet.
Ja, aber erst als ich nüchtern war. Das ist halt auch das Ding, dass ich jetzt zwar sehr offen darüber spreche und es auch wichtig finde, offen darüber zu sprechen, aber ich bin jetzt in der luxuriösen Position, über ein gelöstes Problem zu sprechen. Und in der Zeit, in der dieses Problem noch nicht gelöst war, in der ich wirklich am Struggeln war, da habe ich mit eigentlich niemandem drüber geredet. Und ich glaube, das ist bei vielen Leuten so. Also ich weiß nicht, Vlada, wie war das bei dir? Hast du, als du quasi noch aktiv warst, sag ich mal, hast du da mit Leuten darüber geredet?
Lange nicht. Und es hat auch niemand mitbekommen, dass ich also lange niemand mitbekommen, dass ich ein Problem habe, weil ich immer jemand war, der nach außen stark war und immer viel vertragen hat. Und es war immer so der Gag von wegen, ja, Vlada, die Halbrussin, die verträgt halt viel. Das wurde halt nie in Frage gestellt. Als es dann wirklich schlimm wurde mit Entzugserscheinungen, also als es quasi offensichtlich war, das war aber so der ganz kleine Teil am Ende, also kurz bevor ich in die Klinik gekommen bin, da habe ich meinen Eltern gesagt, dass ich das nicht mehr unter Kontrolle habe, dass ich Hilfe brauche. Und mein Vater hatte mich dann auch nochmal darauf angesprochen. Da war ich irgendwie so erleichtert, weil dann war es endlich vorbei, weil es quasi, ich hätte da nicht mehr alleine rausgekonnt. So, aber davor wollte ich es einfach auch nicht wahrhaben, weil ich habe auch nie nach irgendetwas gesucht im Internet oder nach Sobriety-Büchern, weil das hätte ja für mich schlussendlich geheißen, dass ich mit etwas aufhören müsste, was ich aber nicht lassen wollte, genau.
Ja, ich fand tatsächlich auch, also This Naked Mind von Annie Grace, was ich daran relativ überzeugend fand, dass sie sagt, das ist völlig in Ordnung, wenn du, während du dieses Buch liest, weiter trinkst. Lies es nicht, wenn du betrunken bist, aber du kannst ganz normal weiter trinken. Und dann, also so, weil ich glaube, das ist nämlich genau diese Hemmschwelle, dass sobald man irgendwie anfängt, so ein Selbsthilfebuch zu lesen, hat man das Gefühl, oh scheiße, jetzt. Also wenn ich schon anfange, muss ich schon aufgehört haben, sozusagen.
Ich habe auch ehrlich gesagt überhaupt nicht gecheckt, dass es so eine Bewegung gibt, also dass es quasi diese Sobriety-Bewegung und diese Selbsthilfebücher gibt. In meinem Kopf war dann einfach entweder Selbsthilfegruppe oder Suchtberatung oder Suchtklinik und da wollte ich nicht hin. Das war das Einzige, was in meinem Kopf war und das war das Einzige, in was ich nicht wollte.
Mhm. Dieses Gefühl, oder das war auch so für mich so ein Punkt, weshalb ich dachte, ach, weshalb mein Blog richtig nice heißt, um eben halt nicht wieder so ein Vermissen oder einen, ich wollte halt nicht, dass das traurig ist. So. Und ich hatte halt manchmal das Gefühl, so weißt du, wenn du irgendwie in so Selbsthilfegruppenräume gehst, dann fühlst du dich halt schon dreimal so krank. Und das war für mich super abschreckend. Also diese Räume sind super wichtig, ne? Ich will die jetzt überhaupt nicht klein machen. Die sind unfassbar wichtig. Aber ja, dass man halt irgendwie, weißt du, dann gehst du irgendwie in so ein Freizeitheim mit so kahlen Wänden und keine Ahnung, sitzt da auf so unbequemen Stühlen. Und also irgendwie hat mich das einfach nicht angemacht.
Was ja völlig verständlich ist. Und letztendlich, das war ja auch in meinem Kopf von wegen, boah, scheiße. Und selbst als ich mir das dann eingestehen musste und in die Klinik gegangen bin, es waren ja Klinikräume, da war ja nicht alles irgendwie kuschelig oder was auch immer. Es war wichtig, dass ich da war. Es hat mir auch extrem geholfen. Aber in meiner Vorstellung war mein Leben vorbei. In meiner Vorstellung ging es danach nicht weiter. In meiner Vorstellung habe ich quasi mir eingestanden, dass ich abhängig bin und ab da an wird es nur noch ein Krampf und wird scheiße. Aber es ist es noch nicht.
Nee, es ist halt voll geil.
Wie ist das aber eigentlich, weil du auch gerade die Sobriety-Bewegung angesprochen hast, die ist ja nur in den USA und auch in Großbritannien schon recht groß und verbreitet. Denkst du, dass wir die auch in Deutschland brauchen?
Ja!
Eine rhetorische Frage.
Ja, auf jeden Fall, klar. Also es ist, wir reden einfach viel zu wenig drüber. Also so in der allgemeinen großen Gesellschaft, so in der Bubble ist es was völlig anderes. Mhm. Aber ich musste auch nach dieser Bubble suchen. Und das ist eigentlich total schade. Und ich habe sozusagen ja die auch gesehen und dachte, okay, die ist so klein, da muss ich jetzt auch selber aktiv werden und was dazu beitragen. Deutschland ist vielleicht einfach bei allen Sachen immer so ein paar Jahre hinterher. Also ein Aspekt, glaube ich, ist in den USA, dass halt auch AA da sehr, sehr stark ist und dass es insofern da schon mehr Gespräche drüber gibt, dass es sozusagen, man geht zu den anonymen Alkoholikern und so weiter und dass aber sozusagen auch gerade die Frauen, muss man ja sagen, also viele von den Frauen in den USA sich halt vielleicht da in diesem Ansatz nicht wiederfinden und dann halt wie eine Reaktion auf eine sowieso schon relativ starke Institution geben wollen und sagen, wir haben hier einen Gegenentwurf. Und das ist natürlich, ist es einfacher, wenn es da schon was gibt, was prominent ist, ein Ansatz, der prominent ist, dann ist es auch einfacher, zum Beispiel einen Gegenentwurf zu machen, also wie Holly das ja macht. Ne? Die grenzt sich ja ganz, ganz klar von AA ab und hat ja auch irgendwie letztens, also in ihrem Buch kommt das vor und in der New York Times war vor ein paar Monaten auch ein Artikel, wo sie den Sexismus sozusagen von AA angeprangert hat. Darüber ist natürlich eine ganz andere Öffentlichkeit da als in Deutschland. Und ich weiß noch, das war kurz, glaube ich, bevor mein Blog online gegangen ist, habe ich auch nochmal bei YouTube, weil ich habe natürlich ständig nach solchen Sachen gesucht auf YouTube, wurde mir dann dieser Auftritt von Natalie vorgeschlagen. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Sendung, so in irgendeiner Talksendung. Und ich dachte so, oh mein Gott, jemand sagt es. Ja. Jemand ist da, jemand ist präsent. Das war so cool einfach, das zu sehen. Und darüber habe ich überhaupt erst angefangen, nochmal zu gucken, okay, was gibt's eigentlich in Deutschland? Und darüber bin ich dann leider auf deinen Blog, also auf Herzog Plus gekommen und Me Sober. Ich glaube, wir sind ungefähr zeitgleich online gegangen. Ja. Und euch habe ich dann gefunden und dann ein bisschen später Mia und mit Dates Ohne Drinks. Genau, so. Ich weiß nicht mehr, was die Frage war.
Wir brauchen eine Bewegung.
Ja, absolut.
Jetzt ist auch ganz spannend, als ich beispielsweise in der Klinik war, ich weiß gar nicht, wie das in den Selbsthilfegruppen war, da war auf alle Fälle ein Männerüberschuss. Und jetzt wiederum, wenn man zum einen in die USA und Großbritannien blickt, was die Sobriety-Bewegung angeht, aber auch hier nach Deutschland sind es ja auch überwiegend Frauen, die so damit rausgehen in Form von Blogs oder Podcasts oder was auch immer. Hast du da eine Erklärung dafür?
Ja, ich glaube, es gibt nicht die eine Erklärung. Also ich glaube, ein Aspekt hat damit zu tun, was ich gerade schon angesprochen habe mit AA. Ja, es ist ein Verein, eine Organisation von Männern gegründet in den 30ern, die sich halt auch eigentlich nur erstmal an Männer richtet. Also alleine das zum Beispiel hier in dem Big Book gibt es ja dieses Kapitel an die Ehefrauen, so als ob die einzige Rolle, die Frauen halt im Themenfeld des Alkoholismus oder der Alkoholabhängigkeit, wie auch immer, spielen, die der leidenden Ehefrau sind und nicht selber auch. Wir können auch abhängig sein. Und dass dementsprechend auch diese, ich sag mal, die Therapieansätze vielleicht auch sehr stark sich an Männer richten. Also Holly beschreibt es auch, dass dieser Charakterfehler zum Beispiel, ne, so, und dieses Ego-Problem. Und sie sagt halt auch so, dass, ja, man muss mir nicht erklären, dass ich nach meinen Charakterfehlern suchen muss. Das mache ich jeden fucking Tag, so. Ja. Und jede Frau, die ich kenne, macht das jeden Tag. Und es ist nicht das Problem, dass man mich runterbrechen muss und mal irgendwie mein Ego unter Kontrolle kriegen, sondern dass man mich aufbauen muss, dass ich raus muss, dass ich größer werden muss, dass ich stärker werden muss und nicht kleiner und schwächer, weil das ist das, was man mir sowieso schon die ganze Zeit sagt.
Ja.
Und ich glaube, dass dann eben genau zu sagen, nein, wir sind nicht anonym, wir sind nicht anonymous, wir sind laut und wir sind da und wir können uns halt mit dieser Art der Suchtbekämpfung nicht anfreunden, weil wir uns da drin nicht wiederfinden. So, das ist, glaube ich, so ein Aspekt. Für mich muss ich auch sagen, dass es vielleicht dann auch das ist ja in Deutschland dann nicht so stark, weil AA hier nicht so stark ist, aber trotzdem, wenn man sich die Vorbilder anguckt, die man dann hat, also dass ich zum Beispiel habe nach Amerika geguckt und habe irgendwie Holly gesehen, habe Seltzer's Court war ein Podcast, den ich super viel gehört habe, Annie Grace, wie auch immer, habe da hingeguckt und habe gesehen, wow, so viele Frauen. Ich weiß nicht, ob ich mich genauso inspiriert gefühlt hätte, wenn das alles Typen gewesen wären. So, also ich glaube, dass diese Vorbildfunktion auch was damit zu tun hat. Und ich glaube, dass, ich will nicht sagen, dass alle Gründe, weshalb Frauen trinken, andere sind, als warum Männer trinken. Aber ich glaube, dass ein Thema, was bei vielen Frauen, auch von denen ich jetzt gehört habe, sehr, sehr stark ist und auch bei mir selber stark war, ist halt Scham, sich nicht richtig zu fühlen. Irgendwie. Und Scham und die daraus entstehenden Gefühle und Coping-Mechanisms, unter anderem halt dann das Trinken, entstehen halt im Dunkeln. Und da muss ein Licht drauf. So. Und da ist sozusagen dann auch dieser erlösende Moment von, oh mein Gott, ich bin nicht alleine. So. Ich glaube, der ist super stark. Und das will nicht sagen, dass es den bei Männern nicht auch gibt, aber ich glaube, dass es so ein bisschen dieses Versteckte, man hat immer noch alles irgendwie unter Kontrolle. Und dann sieht man, oh krass, andere Frauen haben auch nicht alles unter Kontrolle. Und sie lernen aber damit umzugehen. Und ich glaube, dass das sehr, sehr stark ist. So, ja. Das wären so meine Theorien zu dem Thema.
Ja, das ist ja auch das, was wir mit Me Sober versuchen, quasi nicht dieses Harte, sondern eher das Positive an der Nüchternheit, an einem freien, unabhängigen Leben und dann so wie in Watte gepackten Safe Space, in dem alles in Ordnung ist und in dem es nicht darum geht, sich einzugestehen, dass man für immer chronisch krank ist und immer wieder zu predigen, dass man abhängig ist, immer wieder zu predigen, dass man Alkohol... Oh Gott, ich kann es gar nicht sagen, weil ich es so schlimm finde. aber es geht ja darum, zu shiften. Ich wollte nie, und das ist das, und das will ich ja nochmal betonen, meine Therapie hat mir wirklich, wirklich, wirklich geholfen. Und es war wichtig, dass ich die gemacht habe und es war wichtig, dass ich in der Klinik war. Aber ein Aspekt, den ich quasi, der mir nicht geholfen hat, ist jeden Tag zu sagen, dass ich mettig heiße und mehrfach abhängig bin. Ich habe dann immer gefühlt so meine Finger hinter meinen Rücken gekreuzt und habe gesagt, ich bin nicht mehrfach abhängig, weil ich will nicht für immer chronisch krank sein. Ich wollte, hätte ich mir eingestehen müssen, dass ich für immer chronisch krank bin, dann hätte ich weiter getrunken. Das würde mir nicht helfen. Ja. Ich möchte und ich wollte gesund und unabhängig sein. Ich wollte ganz sein. Ich wollte normal sein, was auch immer. Also für mich, was für mich normal bedeutet, frei und einfach mein Leben leben und meine Träume leben und glücklich nüchtern sein. Und ich wollte nicht dieses Eingeständnis, was mich noch kleiner macht.
Ja, ich glaube, das ist genau diese Frage nach so Negativbotschaften, ne? Also wenn du sagst, denk nicht an einen Elefanten, dann denkt man automatisch an den Elefanten. Ja. Und ich finde es halt auch, keine Ahnung, so zum Beispiel hat letztens jemand zu mir gesagt, ja, es ist ja so ein bisschen so, also wenn man das Positive halt hervorhebt, dann hat man ja was, wohin man gehen kann. Und mit dem nicht das bleibt man ja stehen letztendlich. Und genau, ja, also ich stimme dir da völlig zu. Also für mich hat's halt auch einen positiven Lebensentwurf gebraucht, um mir überhaupt vorstellen zu können, den auch zu leben.
Ja, ja. Wie ist das eigentlich, gerade weil wir ja auch so über Labels gesprochen haben und dass die ja häufig nicht hilfreich sind, würdest du dich jetzt, und ich spreche es jetzt mal aus, als trockene Alkoholikerin bezeichnen? Oder wie gehst du mit dieser Bezeichnung um?
Also ich sag mal so, also nein, würde ich nicht. Aber seit ich nicht mehr trinke, hat dieses Label auch deutlich weniger an Macht über mich verloren. Also als ich noch getrunken habe, war das so, oh mein Gott, bloß alles Mögliche. Ich finde, ich bin sober curious, ich bin sober bla bla bla, nüchtern, keine Ahnung. Also ich suche mir jedes Label, aber bloß nicht das. Mhm, ja. Und je länger ich nüchtern bin, desto egaler wird es mir. Ich halte es für nicht besonders hilfreich. Ich merke, dass ich schon auch ab und zu das aus Versehen noch verwende. Also so Alkoholismus zum Beispiel oder Alkoholiker oder so, das sind schon so Worte, die sind einfach so tief drin, dass es mir manchmal so rausrutscht. Insofern sagt es ja irgendwas, so, dass ich dazu auch manchmal greife, aber eigentlich in meiner Selbstbeschreibung nicht. Tatsächlich, also ich benutze es höchstens vielleicht, um Leute vor den Kopf zu stoßen. Also wenn jemand nicht aufhört, mir einen Drink anbieten zu wollen, dann zu sagen, nein, ich bin Alkoholikerin. Das ist halt, ich finde das halt unfassbar lustig. Also
die Reaktion dann zu sehen.
Ja,
oder?
Ja. Also jemand, der mich wirklich nervt mit sowas. Irgendwie, das ist wirklich so ein Conversation-Stopper einfach.
Auf jeden Fall, ja.
In der Hinsicht kann ich daran sozusagen eine Freude entwickeln. Aber natürlich ist das Label an sich nichts, wenn jetzt jemand anfangen würde, mich... Also immer wieder zu sagen, Mika, du als Alkoholikerin, wie siehst du das denn? Da würde ich auch sagen, ey, ja, hör mal auf, bitte.
Ja.
Nee, passt nicht.
Als du noch getrunken hast, beziehungsweise anders gefragt, wollen Frauen in ihrem Trinkverhalten Männern nachziehen? Hat das irgendwie einen Mechanismus oder spielt das keine Rolle?
Ich glaube, also es kommt sicherlich drauf an. Ich will das auch gar nicht verallgemeinern. Ich kann sagen, dass es für mich auf jeden Fall ein Punkt war. Also so ein bisschen diese Figur des Cool Girl auf Dates on the Drinks ist ein wunderbarer Text dazu. Also so eine Figur einer Frau, die sozusagen, die hängt immer mit den Jungs ab, die ist halt cool, die ist so unberührt von was auch immer irgendwie in der Umwelt so passiert und ist aber trotzdem total begehrenswert, aber trinkt die ganzen Jungs unter den Tisch. So, also so eine Figur, die war, glaube ich, so in den 90ern, frühen 2000ern, glaube ich, war die schon ziemlich stark. Die wird langsam mehr und mehr dekonstruiert. weil sie, glaube ich, auch eine Figur ist, die einfach, ich sag mal, in traurigen Writer-Rooms irgendwie rein männlich dominierten erfunden wurde, weil sie letztendlich wieder halt die Fantasie des Typen bedient. Das macht sie sehr, sehr perfide und ich würde sagen, die hat mich schon beeinflusst. Und dieses, ich kann genauso trinken wie die Jungs, so, das war, glaube ich, schon ein Punkt. Also das auch, ich habe eine Zeit lang in Irland gelebt. Und da ist ja diese Rundenkultur, also to buy rounds, ne, so dieses, man sitzt immer Runde und man muss halt einfach dasselbe Tempo an den Tag legen, weil sonst hast du halt am Ende irgendwie 3 Pints vor dir stehen, die alle eigentlich deine sind und die ganzen mittelalten Typen, mit denen man da am Tisch sitzt, ziehen halt ihre weg, als gäbe es kein Morgen. Und da musst du halt mithalten, so. Und das war für mich auch irgendwie ein bisschen so ein Stück auch Ehre. Also jetzt zum Beispiel nicht so, oh, die Mädchengetränke zu trinken oder so. So süß und Cocktails oder was auch immer. Sondern ich habe halt Bier getrunken. Wir waren halt auch viel Wein, aber Bier und Schnaps waren halt so Partygetränke. Ist ja mit den Zigaretten eigentlich sehr, sehr ähnlich. Ne? Das sind beides Rauschmittel oder süchtig machende Mittel, die für Frauen lange Zeit tabu waren. Und Frauen in der Öffentlichkeit, die rauchen, war ein Riesending so. Und das hat, da hat halt die Tabakindustrie ordentlich Marketingkampagnen gefahren, damit Frauen quasi das Rauchen auch als einen Akt der Selbstbestimmung sehen. Und eben in der Öffentlichkeit anfangen zu rauchen, so Torches of Freedom war der Slogan, also Fackeln der Freiheit. Und ganz ähnlich würde ich sagen, ist es mit dem Alkohol eigentlich auch. Ja, genau, also es ist halt etwas, was vor gar nicht allzu langer Zeit für Frauen sich nicht gehörte. Und zum Beispiel auch in Irland so, weil ich halt in dieser Popkultur relativ intensiv drin war, wer hätte es gedacht. Gibt's in manchen alten Pubs gibt's noch diese kleinen Ecken, wo Frauen trinken durften, abgeschirmt von den Blicken der Männer. So, also überhaupt Frauen in Kneipen war ganz lange Zeit einfach, das gab's halt nicht. So, und natürlich hat man dann das Gefühl, man nimmt sich klassisch männlich konnotierten Bereich und erobert sich den. Und das ist ein Zeichen von Selbstbestimmung und von Emanzipation. Also klar, wenn es um, was weiß ich, Kfz-Werkstätten geht oder so, dann kann man ja, naja, dann kann man ja schon sagen, okay, eine Frau, die sich da durchsetzt und die sagt irgendwie, ich mache das trotzdem, ja. Da kann man schon sagen, ja, das ist ein Akt der Emanzipation, sich diesen männlich konnotierten Bereich selber zu erschließen und den mitzuprägen. Und das Gleiche könnte man halt über Alkohol auch sagen, bloß dass es halt fucking abhängig macht und das Leben halt nicht bereichert.
So. Das finde ich eben auch so spannend an dieser Sobriety-Bewegung, dadurch, dass da eben so viele Frauen sind, dass wir eben diesen weiblichen Touch mit reinbringen.
Ja, also ich glaube, so was für mich am stärksten ist, wäre da so eine Solidarität untereinander und ein Gefühl von, ich sehe dich und ich sehe auch deinen Struggle. Und ich bin immer so ein bisschen vorsichtig mit so Geschlechterunterschieden und so. Aber es gibt zum Beispiel einfach einen Bereich, in dem Frauen einfach objektiv quasi benachteiligt sind, ist halt einfach so, wenn es um Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht. Und nicht umsonst ist halt diese Mommy-Wine-Culture so stark. Also das Gefühl, dass man nicht arbeiten und Kinder und Haushalt und was auch immer alles irgendwie auf dem Rücken der Frauen ausgetragen wird, dass man das nicht alles schafft und dann halt irgendwie zu Suchtmitteln greift, das ist halt kein Zufall, so. Und dass man aber halt, und dann ist es halt umso perfider, dass es halt genau an diese Leute auch vermarktet wird, als etwas, was total normal und total cool ist. Und also ich bin selber keine Mutter, deswegen ist es halt total, ist es ein bisschen schwierig für mich jetzt dazu, sowas zu sagen, weil ich bin nicht selber in der Situation. Eine Kommentatorin hat unter einem Instagram-Beitrag von mir letztens geschrieben, also, dass für sie ein Grund war, aufzuhören, weil sie halt nicht ihren Kindern das Gefühl geben möchte, dass ihre Kinder der Grund sind, dass sie trinkt. Weil das ist ein Selbstbild, das möchte sie ihren Kindern nicht mitgeben. Ja. Und das hat mich total berührt irgendwie einfach. Aber darüber wird halt auch wenig gesprochen, außer in unserer Bubble.
Auf jeden Fall. Deswegen muss die Bubble größer werden, definitiv. Ja. Was jetzt auch, weil wir vorhin gerade gesagt haben, oder du gesagt hast, dass wir uns gerade inmitten der Corona-Zeit befinden und alle zu Hause sind. Es gab jetzt auch mehrere Artikel darüber, dass jetzt der Alkoholkonsum um einiges gestiegen ist, auch in den USA, Großbritannien und Deutschland. Aber es ist auch so Krass. Also erstens mal bin ich froh, dass ich jetzt nicht mehr trinke, also dass ich nüchtern bin.
Oh Gott, ich auch. Und ich auch.
Ja, und zweitens so irgendwie, was spiegelt das wieder und warum? Also das hat ja auch viel mit Aushalten. Ich halte es nicht aus und muss mich betäuben zu tun.
Ja. Wie schlecht sind die Mechanismen, mit Konflikten oder mit schwierigen Situationen umzugehen, die in unserer Gesellschaft kultiviert werden? Wenn das Erste ist, dass man versucht, sie zu ignorieren und sich irgendwie die Kante zu geben. Ich will jetzt nicht so predigen kommen mit, oh Gott, was sollen uns lernen unsere Kinder, was ist die Zukunft der Welt, was auch immer. Aber es ist halt schon so, okay, was lebt man denn vor, auch als Gesellschaft? Ja, wie wir mit schwierigen Situationen umgehen. Und ich habe echt, mir steht's bis hier. Also, ihr seht mich nicht. Ich zeige es mit meiner Hand.
Oh, oh. Jetzt glaube ich, wo du hin zeigst.
Also, dieses ständige Wechsel, ne? Also, so, haha, ja, Daydrinking-Zeit können wir doch jetzt auf 11 Uhr legen und im Homeoffice können wir doch alles, oh Gott, ich kann's nicht mehr hören.
Ja.
Und das sagt ja, was du auch gerade meintest, das sagt ja auch zu viel über unsere Gesellschaft. Aber ich glaube, da ist es eben auch ganz wichtig, eben dieses Bewusstsein zu entwickeln. Und vor allem, es gab ja auch, wenn man sich, ne, wenn man jetzt mal so zeitlich ein bisschen zurückgehen, diese Offenheit und auch mal Schwäche zu zeigen oder eben auch offen über die Gefühle zu reden, das ist ja alles, was so früher undenkbar war. Das kommt ja jetzt auch mehr so mit Persönlichkeitsentwicklung und Authentizität, dass Menschen auch rausgehen und sagen, pass auf, mir geht's schlecht. Und das ist, glaube ich, auch was ganz Tolles und hilft es auch, wie sagt man, eine Gegenbewegung zu starten, um den Alkohol eben auch zurückzudrängen. Weil ja ganz oft das grundlegende Problem eben nicht keine offene Kommunikation oder Gefühle nicht zulassen oder die eben ertränken wollen und solche Dinge.
Ja.
Und ich glaube, bei der Bewegung geht es ja gar nicht um einen Gegenpol an sich, sondern um, ey, hier darfst du sein und hier darfst du dir Zeit und Raum nehmen, um darüber nachzudenken und zu fühlen und dann selber darauf kommen oder nicht, aber im besten Fall darauf kommen, dass dir Alkohol nichts bringt, dass Alkohol nicht belohnt, dass Alkohol keine Langeweile wegmacht, dass Alkohol kein Genussmittel ist. Aber dafür braucht man erstmal Menschen, bei denen man sich wohlfühlt und mit denen man darüber sprechen kann, die einem zuhören, was, glaube ich, vorher nicht der Fall war oder ist.
Und das ist so ein starkes Gefühl, also dieses Gefühl, dass man, ja, auf andere Nüchterne zu treffen und sich darüber auszutauschen. Ich habe auch das Gefühl, wenn man sich mit jemandem trifft, der auch nüchtern ist, so, okay, man hat quasi schon das tiefste dunkle Geheimnis.
Auf jeden Fall.
So, hat man schon abgehakt und dann ist auch alles andere auch irgendwie einfach alles ein offenes Buch. Also es war also auch so abgefahren mit Mia von Dates ohne Drinks, weil wir uns gar nicht wirklich kannten, bevor wir angefangen haben, halt Podcast zu starten, also der gerade in der Produktion sozusagen ist. Und wir haben uns einmal in Berlin getroffen und haben das dann quasi geplant. Also ich habe sie über Instagram angeschrieben und meinte so, hey, ich finde dich total toll. Yeah. ich hoffe, es ist jetzt nicht super creepy. Und dann haben wir Telefonnummern ausgetauscht und dann meinte ich so, hey, ich habe irgendwie Lust, was mit dir zu machen, vielleicht einen Podcast. Und dann meinte sie, ja, okay, cool. Also es war irgendwie super witzig. Und dann haben wir uns halt irgendwie als ich mal in Berlin war, so 3 Stunden oder so, haben wir uns zum Kaffee getroffen, haben im Grunde den Podcast geplant. Und dann kam ich nochmal nach Berlin, um aufzunehmen. Und wir haben halt einfach so ein Wochenende, haben wir super, super viel aufgenommen und einfach so viel gesprochen über alles. Also das war einfach eine total verrückte Erfahrung, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, hier sitzt eine gute, enge Freundin, über die ich nichts weiß. Und also dieses Gefühl von Vertrautheit, was irgendwie sofort, oder Vertrauen, was sofort da war. Das ist halt auch echt was Besonderes, so in dieser Sober-Bubble. Also ich kann sie nur empfehlen. So.
Wir wollten dich sowieso noch fragen, ob du uns noch kurz was über euer Podcast-Projekt berichten kannst.
Ja, total gerne. Also wir sind sehr, ich sag mal, motiviert gestartet und haben super viel aufgenommen und dann ist uns Corona so ein bisschen reingegrätscht. Also wir planen halt schon im Sommer quasi mit den Folgen online zu gehen. Momentan, ich muss noch ein bisschen was schneiden da dran und Mia macht das Artwork, was, glaube ich, sehr, sehr cool wird. Und es ist ein Laber-Podcast. Also sie und ich unterhalten uns über unser Leben und über Alkohol und über Männer und über Liebe und Gefühle und lachen dabei ganz viel. Und es hat wahnsinnig Spaß gemacht, das aufzunehmen. Ich hoffe, es wird auch gut. Ich bin mir sehr sicher, dass es gut wird. Denn sie ist, also Mia ist unfassbar schlau und hat sehr viele schlaue Dinge zu sagen. Ja, wir ergänzen uns da, glaube ich, super gut mit unserer Schlauheit. Und, ja. genau, also Soda Club wird der heißen. Und Soda Club. Ich freue mich total drauf, wenn der online geht. Aber wie gesagt, momentan mitten in Corona wollen wir uns da auch nicht zu viel Druck machen. Und
ja, verständlich. Auf alle Fälle. Wir freuen uns jedenfalls schon ganz.
Kommt eigentlich auch eine Folge zum Thema Sober Dating raus?
Also es gibt auf jeden Fall, die habe ich jetzt gerade letztens geschnitten, es gibt auf jeden Fall eine Folge zu Männern.
Okay.
Und über so, ja, also eher, das ist eher Beziehung, aber Sober Dating, gut, ich meine, Mias Blog ist ja quasi, ich jetzt nicht an, aber du hast doch auch eine Kolumne, oder, dazu?
Deswegen, aber ich bin, also ich übe noch. Deswegen, ich suche nach Input. Ich bin ja gerade irgendwie gefühlt die Einzige, die irgendwas zu Sober Dating kreiert im deutschen Raum. Ich brauche Buddies.
wir können ja mal eine Folge ansetzen.
Das ist doch spannend.
Ja, Mika, also vielen, vielen Dank. Nur ganz kurz, wenn jetzt die Zuhörer gesagt haben, die finde ich total toll, man findet dich auf deinem Blog richtig nice, ne?
Ja.
Und dann kommt ja jetzt, wie gesagt, euer Soda Club, der Podcast bald raus.
Genau.
Sonst Perfekt. Noch irgendwas? Auf Instagram, glaube ich.
Auf Instagram findet man mich auch unter richtig nice, oder mit Unterstrichen. Mhm. Genau, also man findet mich.
Schön.
Finde mich.
Ja, wir packen das alles auch in die Shownotes, damit die Leute das finden. Vielen, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch.
Ja, danke mit dir. Euch. Das war richtig schön.
Ja, das war richtig nice, ne?
Richtig nice. Ja.
Danke dir.
Macht's gut.
Vielen, vielen Dank.
Danke euch. Ciao.
Wir hoffen, dass euch Mika genauso inspiriert hat wie uns und ihr viel aus diesem Interview mitnehmen konntet. Wenn ihr gern mehr über Mika erfahren wollt oder auch von ihr lesen wollt, dann schaut gern auf ihrer Webseite richtignice.com vorbei oder auch auf ihrem gleichnamigen Instagram-Account. Wenn ihr gern erfahren möchtet, wann ihr Podcast Soda Club erscheint, dann schaut auch immer mal gerne auf ihrer Webseite und auch auf der von mir, also Dates ohne Drinks von letzter Woche vorbei. Ansonsten, wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann würden wir uns natürlich wie immer über eine positive Bewertung bei iTunes freuen, damit uns noch viele andere finden können. Auch gehen wir wie immer jeden Samstag 8.30 Uhr live bei Instagram zu unserem Sober Saturday. Und wenn ihr euch für unser 1:1 Mentoring interessiert, dann schaut auch gerne auf unserer Website misober.com vorbei. Bis zum nächsten Mal und bleibt alle fresh and funky.